Psalm 10, wir werden uns heute eine Reihe von Psalmen anschauen, die David alle in schwierigen Umständen geschrieben hat, wie viele seiner Psalmen. Und wir sehen bei David dieses Bewusstsein von Gottes Gegenwart, aber auch dem Bewusstsein von der Anwesenheit des Bösen, in welcher Form auch immer, Anwesenheit seiner Feinde. Und sehr oft ist er in diesem Spannungsfeld, wo er dann zu Gott ausschreit. Und in den besten Jahren seines Lebens hat er dieses Bewusstsein. Bewusstsein der Gegenwart Gottes, Bewusstsein auch von diesem Kampf, der da ist, von dem geistlichen Kampf für uns heute. Zu dem Zeitpunkt, wo David es vergessen hat und irgendwo sich relaxed hat und bequem geworden ist, da ist auf die Schnauze gefallen. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Wir dürfen nicht vergessen, erstens, Gott ist da, Gott ist mit dir, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht allein lassen, aber lasst uns auch nicht vergessen, dass wir in einem geistigen Kampf sind. Dass es Feinde gibt, die uns zu Fall bringen wollen, und wenn wir in dieser Spannung leben, in diesem Bewusstsein, dann werden wir auch Menschen sein, die zu Gott ausschreien. Dass uns bewusst wird, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir ihn brauchen. Ole Heilsby hat mal gesagt, dass Gebet produziert wird aus einer Kombination von Hilflosigkeit und Glauben. War ein norwegischer Pfarrer. Hilflosigkeit und Glaube. Hilflosigkeit, das macht uns abhängig von Gott. Es ist das Bewusstsein, ich brauche ihn. Und dann kommt der Glaube dazu, ja, ich weiß, er ist da und ich bin nicht allein und ich kann mich an ihn wenden. Und das sehen wir hier sehr schön in diesen Psalmen. Wir sind letztes Mal nicht fertig geworden mit dem, was wir uns vorgenommen hatten. Wir machen heute weiter im Psalm 10. Manche glauben, dass Psalm 10 eine Fortsetzung ist von Psalm 9, auch weil Psalm 10 keinen Titel hat und in der lateinischen und griechischen Übersetzung des Alten Testaments waren die beiden in einem Psalm vereint. Vers 1, warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden, sie werden erfasst von den Anschlägen, die jene ersonnen haben. Warum, Herr, stehst du von fern, verbirgst dich? Auf gut Deutsch, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht. Das ist eine biblische Erfahrung. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder in seinem Glaubensleben mal durchmacht. Wir Christen reden nicht gern drüber und es wird wenig drüber gelehrt. Diese Erfahrung der scheinbaren Gottesferne. Aber es ist eine sehr biblische Erfahrung, die viele gemacht haben. Denkt an Mose, 40 Jahre in der Wüste, bis Gott wieder zu ihm gesprochen hat. Hier David im Angesicht seiner Feinde, die Stolzen, die Gottlosen verfolgen den Elenden. Er wird verfolgt, er fühlt sich bedrängt und wo ist Gott? Gott, wo bist du? Ist parallel eigentlich zu Psalm 13. Da wird David sagen, bis wann, Herr? Willst du mich vergessen? Immer da? Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Warum bist du fern und wie lange noch, Herr? Wo bist du? Und wie lange soll das noch so sein? Das Gefühl der Gottesferne. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Jeder Christ geht durch Wüstenzeiten. Es sind Zeiten, in denen Gott uns formt. Zeiten, in denen auch unser Glaube geprüft wird. Na, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. In den Zeiten, wo wir das Gefühl haben und Gott spüren und sichtbar seine Gegenwart sehen in dem, was er tut, in dem, wie er wirkt, da ist es einfach, an Gott zu glauben. Aber in den Zeiten, wo er scheinbar fern ist, das ist wahrer Glaube, wenn wir da an ihm festhalten und ihn weiter anbeten, Nicht, weil wir uns danach fühlen vielleicht, sondern einfach, weil wir ihm vertrauen. Weil es eine Tatsache ist, dass Gott da ist, ob wir ihn spüren oder nicht, ob wir an ihn glauben oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Gott ist da. Gott ist da. Seht ihr, dieses Gefühl, was auch David hier hatte, hat nicht der Realität entsprochen. Gefühle sind was, was von Gott gegeben ist. Und das ist was Schönes. Das ist was, das Leben spannend macht und bereichert und eine tolle Sache, Gefühle zu haben. Aber Gefühle können uns auch belügen und betrügen. Zumindest seit dem Sündenfall ist es ganz sicher so. Und so, es ist okay, Gefühle zu haben, aber wir wollen uns in unserem Leben nicht von Gefühlen bestimmen lassen oder leiten lassen. Das ist, wie die Welt lebt. Ich fühle mich nach etwas und so handle ich. Und nach immer ich mich fühle, das genehmige ich mir oder das tue ich oder so verhalte ich mich, ich lasse mich treiben davon. Das ist, wie der natürliche Mensch lebt. Bestimmt von seinem Fleisch, wandelt nach dem Fleisch, lässt sich von dem Fleisch leiden. Aber Gott sagt uns, wir sollen uns vom Geist leiden lassen, nicht von dem Fleisch. Und so müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns nicht treiben lassen von Gefühlen. Der Herr vergisst nicht. Das war David sein subjektives Gefühl, aber es hat nicht der Realität entsprochen, genauso wie unsere Gefühle nicht immer der Wahrheit entsprechen. Vater und Mutter haben mich verlassen, wird in einem anderen Psalm beten, aber du, Herr, wirst mich nie verlassen. Eine Erfahrung, die er hatte in seinem Leben. Erinnert ihr euch, als Samuel zu Davids Vater kam, zu Isai und gesagt hat, zeig mir deine Söhne. Und er hat alle Söhne zu Samuel gebracht, außer David. David war irgendwie so der Geringste, der Vergessene. Vater und Mutter werden mich vergessen, aber du, Herr, wirst mich nicht vergessen. Jesaja 49, Vers 15. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Spricht Gott da zum Volk Israel. Und was für eine tiefere Bedeutung das für uns heute hat, nachdem Jesus gekommen ist, in seine Handflächen sind wir eingezeichnet, im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Nägel, die ihn durchbohrt haben, weil er uns liebt. Wird er uns jemals vergessen? Wird er uns im Stich lassen? Wird er uns allein lassen? Nee, niemals. Manchmal fühlen wir uns einsam, aber wir sind nie allein. Manchmal fühlen wir uns vergessen, aber wir sind nie vergessen von Gott. Manchmal werden wir ungeduldig, weil Gott nicht immer nach unserem Zeitplan und nach unseren Erwartungen handelt. Und wir sagen, bis wann, Herr? Hast du uns vergessen? Nee, Gott hat uns nicht vergessen. Und sein Timing ist immer perfekt. Also passt auf, wir dürfen uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Wir dürfen Gefühle haben, das ist gut, das ist schön, aber wir wollen uns nicht leiten lassen davon. Und David tut was sehr Weises hier, er geht mit seinen Gefühlen zu Gott. Geht zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus. 2. Korinther 10. Weil das ist eine Art und Weise, wie der Feind uns fertig machen kann. Durch unsere Gefühle. Nicht, dass alle Gefühle vom Feind sind. Aber der Feind hakt oft gern in diese Dinge ein. Und du fühlst dich ein bisschen komisch und du fühlst dich verlassen. Und er flüstert dir ins Ohr, ja, Gott liebt dich nicht. Und er will nichts mit dir zu tun haben. Und vielleicht bist du gar nicht gerettet. Und er lügt dir was vor, er ist der Vater der Lüge. Und so dürfen wir nicht hängen bleiben in unseren Gefühlen, sondern wir gehen mit ihnen zum Herrn. Wenn wir nachdenken über uns und über unsere Gefühle, dann werden wir oft deprimiert, so wie es dem David hier auch geht. Aber wenn wir anfangen, mit Gott drüber zu reden, über unsere Gefühle, sie Gott zu bringen, zu beten, da passiert Veränderung. Und das werden wir in diesen Psalmen lesen. Das ist geistlicher Kampf hier, dass wir unsere Gedanken und auch unsere Gefühle gefangen nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und wenn ich mich fühle, als würde Gott mich nicht lieben, dann kann ich Gottes absolute Wahrheit dagegen stellen und sagen, nee, so sehr hat Gott die Welt geliebt und da bin ich angeschlossen, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Feinde. Das ist eine Lüge, das nehme ich nicht an. Warum herrschst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die jene ersonnen haben. Und jetzt spricht er über den Gottlosen. Denn der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele. Und der Habsüchtige lästert, er verachtet den Herrn. Seht ihr, Gottlose und Habsüchtige ist parallel hier. Wenn du nicht Gott anbetest, dann betest du irgendein Zeug an und dein Leben besteht aus Haben, Haben, Haben und Anhäufen und Anhäufen und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Ein miserabler Lebensstil, bist gefangen in dieser Habsucht und nie zufrieden, nie glücklich im Herzen. Aber er rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele und seine Habsucht lästert und er verachtet den Herrn. Der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott. Es sind alle seine Gedanken. Na, Gottlose steckt schon in dem Wort drin. Das ist der, der mit Gott nichts zu tun haben will. Gott ist tot, war mal so ein Spruch vor einigen Jahren. Gott ist tot. Gott existiert nicht. Das sind die Gedanken des Gottlosen und er wird nicht nachforschen. Gott gibt's nicht, deswegen wird Gott auch nicht sehen, wird mich nicht verantwortlich halten. Das ist das Leben der Menschen, die Gott ablehnen. Sie wollen Gott nicht verantwortlich sein. Es ist ja witzig, es gibt ja wenige echte Atheisten. Obwohl sie Gott ablehnen, die Gottlosen, müssen sie trotzdem über Gott reden. Gott ist tot. Er wird nicht nachforschen. Aber dann Vers 5, erfolgreich sind alle seine Wege, alle Zeit. Hoch oben sind deine Gerichte, weit von ihm entfernt. All seine Widersacher, er bläst sie an. Das ist was, was dem David Probleme bereitet hat. Er wird das später in einem anderen Psalm nochmal weiter ausführen, wo er sagt, beinahe bin ich gestolpert und gefallen an diesem Umstand, an dieser Tatsache, dass die Gottesfürchtigen leiden und verfolgt werden und scheinbar verlassen sind von Gott und die Gottlosen, die sind erfolgreich und die werden gesegnet unter Anführungszeichen. Denen geht's gut, die sind erfolgreich und deine Gerichte sind weit von ihm entfernt. Gott, warum richtest du nicht? Warum lässt du diese Gottlosen, die dich missachten, dein Wort, dein Gebot missachten, warum lässt du die walten? All seine Widersacher, er bläst sie an, er ist siegreich, der Gottlose. Vers 6, er spricht in seinem Herzen, ich werde nicht wanken, von Geschlecht zu Geschlecht, in keinem Unglück sein. Mir wird's immer gut gehen, mich kriegt keiner unter. Voll Fluch ist sein Mund, voll Hinterlist und Bedrückung, unter seiner Zunge ist Mühsal und Unheil, wirklich böse Menschen hier. Er sitzt im Hinterhalt der Höfe, in Verstecken bringt er den Unschuldigen um. Das ist auch heute noch so, ne? Abtreibungskliniken irgendwo im Verborgenen wird weggeschafft aus der Öffentlichkeit. Sie lehnen ab, Statistiken zu führen, dass wirklich ans Licht kommt, was hier alles abgeht. Seine Augen spähen dem Armen nach. Hier der Mächtige, der Erfolgreiche frisst den Armen, den Schwachen, Unterdrückten. Es ist immer so, die Schwächsten werden gefressen, die Schwächsten werden abgetrieben, die Schwächsten werden ausgestoßen und ausgenutzt. Er lauert im Versteck wie ein Löwe in seinem Dickicht. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden, indem er ihn in sein Netz zieht. Er zerschlägt, duckt sich nieder und die Armen fallen durch seine gewaltigen Kräfte. Wahnsinniges Unrecht, was hier passiert. Mächtige, starke Leute, reiche, erfolgreiche Leute, die die Schwächsten und die Ärmsten ausnutzen und zu Fall bringen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat vergessen. Da haben wir wieder diesen Atheisten, der von Gott spricht. Gott hat vergessen. Er hat verborgen sein Angesicht, ewig sieht er nicht. Ha, Gott wird mich nicht verantwortlich halten. Und viele missdeuten Gottes Geduld und Barmherzigkeit und seine Gnade als treu und gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn, und viele deuten das fehl, als wäre Gott machtlos oder gleichgültig oder vielleicht sogar nicht da, blind. Aber natürlich irrt euch nicht. Haben wir in den letzten Psalmen gesehen, Gott wird richten und er wird gerecht richten. Keiner wird davon kommen, kein einziges Unrecht wird ungesühnt bleiben. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns zur Buße treibt. Das ist seine Absicht. Er möchte diese gottlosen Menschen gewinnen, eine Gelegenheit geben, umzukehren, sich selbst, bevor er richtet. Aber David fühlt sich bedrängt, er fühlt sich, der Herr ist nicht da, er sieht, ihm geht's mies, er ist verfolgt, er ist angegriffen und den Gottlosen geht so gut. Und er sagt im Vers 12, steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand. Vergiss nicht die Elenden, die Hand, die rettet, das ist das, was hier impliziert ist. Warum darf der Gottlose Gott verachten? Sprechen in seinem Herzen, du wirst mir nicht nachforschen. Wirst du mich nicht verantwortlich halten? Das ist, wie gottlose Menschen leben. Sie wollen Gott nicht, sie lehnen Gott ab, weil sie gottlos leben wollen. Das ist meistens die Ursache von denen, die sagen, ich glaube nicht an Gott, weil sie Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und wenn sie umkehren würden zu Gott, dann wären sie verantwortlich. Dann müssen sie zugeben, ja, es ist einer über mir. Ich bin verantwortlich. Ich muss mein Leben ändern, und das wollen sie nicht. Also sagen sie, da ist kein Gott. Betrügen sich selbst eigentlich. Im Römerbrief Kapitel 1 ist ganz klar, dass Gott erkannt werden kann von jedem in der Schöpfung, in seinem Herzen, in unserem Gewissen. Er hat sein Gesetz in unser Herz gelegt. Aber Gott, warum darf das der Gottlose? Warum darf der Gottlose dich verachten? Du hast es gesehen, denn du schaust auf Mühsal und Gram, um es in deine Hand zu nehmen. Dir überlässt es der Arme, der Vaterlose, ja, du bist Helfer. Jetzt sieht der David auf zu Gott. Er fängt an, getrieben von seinen Gefühlen, Gott, warum bist du fern, und schüttet ihm das alles aus. Schildert ihm die Situation, wie es ihm damit geht. Es ist nicht so, dass er Gott informieren muss, aber einfach Gemeinschaft mit Gott. Er erzählt seinem Gott, schüttet ihm sein Herz aus. Und hier hält er aber jetzt Gottes Wahrheit entgegen. Ja, ich fühle mich, Gott ist fern, aber nee, du hast es gesehen. Denn du schaust auf die Mühsal und die Gram, um es in deine Hand zu nehmen. Gott, du hast die Elenden nicht verlassen. Du wirst es in deine Hand nehmen, du siehst, du weißt. Und dir überlässt es der Arme, der Vaterlose, ja, du bist Helfer. Seht ihr hier, das ist geistlicher Kampf. Ich nehme meine Gefühle, meine Gedanken gefangen und stelle Gottes Wahrheit dagegen. Und im Vertrauen befiehlt sich Gott an, zerbricht den Arm der Gottlosen, also die Macht der Gottlosen und des Bösen, ahnde seine Gottlosigkeit, dass du sie nicht mehr findest. Der Herr ist König, immer und ewig. Verschwunden sind die Nationen aus seinem Land. Der Herr ist König. Immer und ewig hält sich Gottes Wahrheit vor Augen. Ist die Wahrheit, selbst wenn es hier unten auf der Erde zugeht, drunter und drüber, und scheinbar ist Gott ferne und es ist alles so ungerecht, und warum, Herr, und wie lange, Herr, und ich fühle mich so allein und so verlassen und es scheint, dass alles außer Kontrolle ist. Aber nee, er hebt sein Auge auf im Glauben, und das ist die Wahrheit, der Herr ist König immer und ewig. Der ewige Herrscher sitzt auf dem Thron. Und das müssen wir tun, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir nicht mehr aus- oder einwissen. Unsere Gefühle hin und her wogen und wir werden hin und her gerissen. Wir müssen oft mal einen Blick zurück machen, einen Schritt zurück machen. Wegschauen von uns selbst und unseren derzeitigen Umständen gerade, Schritt zurück und das große Bild ansehen. Und wenn wir auf das große Bild sehen, dann sehen wir, dass Gott noch immer auf dem Thron sitzt. Und er ist der ewige Gott. Der, der war, bevor alles geschaffen wurde, auch die Gottlosen, und der, der noch da sein wird in alle Ewigkeit, wenn alle Gottlosen gerichtet sind. Er ist auf dem Thron, er ist König für immer und ewig, und er ist der allmächtige Gott. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Verschwunden sind die Nationen aus seinem Land. Das ist schon was prophetisch hier. Eines Tages wird es keine Atheisten mehr geben. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und alle Gottlosen, alle Ungerechten werden entfernt sein. Und es wird nur mehr Gott geben und die mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm, die gerecht gemacht wurden durch Jesus Christus, weil sie sich ihm anvertraut haben und dem, was er am Kreuz für sie getan hat. Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, Herr. Du festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr. Du hast gehört, Herr, und du festigst ihr Herz, um Recht zu schaffen der Weise und dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschrecke. Fängt an: Herr, wo bist du? Verzweifelt, aufgewühlt, verwirrt. Hebt seine Augen auf zu dem Herrn, nimmt diese Gefühle und Gedanken gefangen, stellt Gottes Wahrheit entgegen, bringt Gott im Gebet sein Herz, und am Ende ist der Frieden. Du hast gehört, Herr, diese Gewissheit. Das Herz ist gefestigt, diese Gemeinschaft mit Gott. Und kein Mensch wird mehr zusammenschrecken, da ist Friede. Friede inmitten von Umständen. Ich mag das, wie David es sagt im Psalm 23, du hast meinen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Tolles Bild. Könnt ihr euch eine furchterregendere Situation vorstellen, als hier eine feindliche Armee, die auf dich zustürmt? Bewaffnet bis an die Zähne. Und dann dieses Bild, ein Tisch. Du stehst da mit deinem Schwert gegen den Feind, vielleicht die Füße schlottern. Und plötzlich, Schnitzel, Sauerbraten, Kartoffel. Und du blickst dich um und da ist ein Tisch. Und der Herr ist da und sagt, nimm Platz. Tisch, Essen ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Im Angesicht der Feinde, trotz diesen Umständen. Und der Herr ist da und er ernährt dich und er festigt dich und er stärkt dich. Und da ist Frieden. Psalm 11. Bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh in die Berge wie ein Vogel? Berge waren der Ort, wo man relativ sicher war. Wer oben in den Bergen war, hatte den Vorteil gegen denen, die hinauf kämpfen mussten. Und David weist hier die zurecht. die zu ihm sagen: David, lauf weg, flieh. Flieh wie ein Vogel. Hau ab, David. Er sagt, nee, fast entrüstet. Ne? Man kann es schon fast raushören. Nee, bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Und wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh in die Berge wie ein Vogel? Ich habe mich beim Herrn geborgen. Ich glaube dem Herrn, ich vertraue dem Herrn. Und das kennt auch jeder, diese Situationen, wo Gott dir Glauben schenkt, wo du im Glauben lebst und wo du Gott vertraust und vielleicht sogar liebe Geschwister oder dein Partner oder irgendjemanden, deine Eltern, deine Familie sagen dir, hey, was machst du da? Das ist verrückt, dem Herrn zu vertrauen. Lauf! Schnell! Lauf davon! Ich vertraue, Gott hat gesagt, er wird mich versorgen. Nee, lauf, guck, dass du irgendeinen Job kriegst. Boah. Bunker dich ein, bau dir einen Bunker. Horte Lebensmittel auf. Lauf davon. Nee, wir vertrauen dem Herrn. Leute, was machen wir in der Wirtschaftskrise? Panik. Oh. Nee, wir vertrauen dem Herrn. Flieh in die Berge, lauf davon. Zieh irgendwo in die Alpen, kauf dir eine Alpenhütte. Leg dir Waffen an und Lebensmittelvorräte und du kannst dich einbunkern und die Krise überstehen. Mach alles zu Goldbarren, lager es ein da. Im Vertrauen dem Herrn. Beim Herrn habe ich mich geborgen. Denn siehe, das sagen die weiter, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf die Sehne gerichtet, in Finsternis zu schießen, auf die von Herzen Aufrichtigen. Hau ab, David, die Leute sind schon dabei, dich abzuschießen. David sagt, nee, ich werde nicht davonlaufen. Ich berge mich bei dem Herrn. Das erinnert mich an Nehemia. Als die Feinde Israels zu Nehemia gekommen sind, der Zeit, wo sie die Stadtmauer wieder aufgebaut haben und alles Mögliche versucht haben, ihn einzuschüchtern zuerst, dann ihn abzulenken, und er sagt, nee, ich kann nicht zu euch kommen, ich tue ein großes Werk. Und dann zum Schluss kommen sogar seine eigenen Freunde zu ihm und sagen, Nehemia, lauf davon, sperr dich ein in dem Tempel. Und er sagt, nee, soll dein Mann wie ich davonlaufen? Bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Selbe Idee hier. Bei dem Herrn habe ich mich geborgen. Der Herr hat mich hierher gestellt. Das ist meine Berufung, das ist mein Platz. Ich werde nicht davonlaufen. Ich werde nicht davonlaufen. Ich laufe zum Herrn, aber nicht davon vor irgendwelchen Menschen. Aber die Leute werden dich abschießen und die werden dich verleumden und du wirst ins Gefängnis kommen. Nee, der Herr hat mich hergestellt, ich werde weiter predigen. Oder Mann, deine Ehe ist kaputt, lauf davon. Nee, der Herr hat mich hergestellt. Bis dass der Tod uns scheidet, wir haben einen Bund geschlossen vor dem Herrn. Ich werde nicht davonlaufen. Ah, lass es ist zu spät, lauf davon. Nee, ich habe mich beim Herrn geborgen. Das ist die Einstellung des Glaubens. Einstellung eines Mannes Gottes, einer Frau Gottes. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Sagen die, oh, das ganze Fundament, alles stürzt zusammen. David wird sagen, nee, das echte Fundament, der Herr steht. Er wird nicht wanken. Der Herr ist meine feste Burg. Sagt in einem Psalm. Das, was die Leute sagen zu ihm, die ihn einschüchtern wollen, die ihn verängstigen wollen. Und wieder David schaut auf. Er hält dieser Lüge, dass die Feinde scheinbar die Überhand gewinnen. Oh, wir müssen Angst haben, die werden uns abschießen. Guck mal, der Pfeil ist schon auf der Sehne. Er sagt, nein, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Er hat die Kontrolle. Seine Augen schauen, seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Gott sieht, er prüft. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Er ist der Prüfer sozusagen, wir die Prüflinge, nicht umgekehrt. Er hat die Kontrolle. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt hat, liebt, hasst seine Seele. Gott prüft uns manchmal. Prüft unseren Glauben. Ich glaube nicht so sehr, damit er weiß, wo wir stehen, weil er weiß alles, sondern damit wir selber sehen, wie stark unser Glaube oder wie schwach er ist. Damit wir selber herausfinden, wo wir geistig stehen. Und er zeigt uns das. Und der Herr züchtigt uns als liebevoller Vater, der seine Kinder züchtigt. Aber den Gottlosen und den, der die Gewalt halt liebt, ist wieder parallel. Den hasst seine Seele. Gott hasst Gottlosigkeit und Gewalt. Das geht einher. Ne? Einer, der Gott ablehnt, der niemanden über sich haben will, der das tun will, was er will. Die allermeisten von denen sind Gewalttäter. Wenn es keinen Gott mehr gibt, wenn alles relativ ist, alles subjektiv ist, was für dich richtig ist, ist für dich richtig, was für mich richtig ist, ist für mich richtig und jeder tut das, was er will, wofür das hin? Zu Gewalt hat. Der Stärkste setzt sich durch. Der Mächtigste zwingt allen anderen seine Meinung oder seine Philosophie oder seine Wege auf. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Kommunismus ist ein wunderbares Beispiel. Denkt an Stalin, denkt an Lenin. Es gibt keinen Gott. Der Mächtige gewinnt. Tyrannei. Das ist, wo es hingeht, wenn wir Gott ablehnen, wenn eine Nation, eine Kultur Gott ablehnt. Haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Vers 6 spricht noch immer von Gott hier. Er lässt Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Erinnert uns an Sodom und Gomorra. Gott richtet. Keiner wird davon kommen mit Gewalttat, mit Bosheit, mit bösen Dingen. Gott wird richten. Denn gerecht ist der Herr. Gerechte Taten liebt er. Er hasst Gewalttat, aber gerechte Taten liebt er. Und aufrichtige schauen sein Angesicht. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, denn sie werden Gott schauen. Ganz klar, ganz krass in der Bibel, immer wieder, es gibt einen Weg, der zu Gott führt, in die Herrlichkeit, in das Heil, und es gibt einen Weg, der ins Verderben führt, ins Gericht. Schwarz oder weiß, und Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und Gott hasst das Böse, aber er liebt gerechte Taten und aufrichtige. Psalm 12, dem Chorleiter auf der Scheminit, ein Psalm von David. Rette, Herr, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Ist wieder so ein Gefühl, ne? Rette, Herr, alle Frommen sind dahin und alle Treuen sind verschwunden. So wie Elia, der gesagt hat, ich bin der Einzige, der übrig ist. Und Gott sagt, ich habe noch ein paar tausend andere Propheten, die mir treu sind. Wieder das Gefühl hat ihn belogen. Ich bin der Einzige. Alle Frommen sind dahin und die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten. Mit glatter Lippe und mit doppeltem Herzen reden sie, mit geteiltem Herzen. Sehen wir schon, wem sie nachfolgen. Ne? Wer ist der Lügner von Anfang an? Ist der Teufel. Jesus hat gesagt, euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein, alles andere ist vom Bösen. Glatte Lippen. Der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen. Die Zunge, die große Dinge redet. Die da sagen, dank unserer Zunge sind wir überlegen. Unsere Lippen sind mit uns. Wer ist unser Herr? wollen ihr eigener Gott sein, wollen keinen Herrn über sich haben. Hey, wir sind begabte Redner. Dank unserer Zunge sind wir überlegen und unsere Lippen sind mit uns. Wir sind die Macher in dieser Welt. Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, gegen den man schnaubt, spricht der Herr. Ich will aufstehen. Gott ist immer auf der Seite der Unterdrückten und der Armen, der Benachteiligten. Sehen wir im Alten Testament, Israel wurde zu einem großen Teil deswegen aus dem verheißenen Land rausgeworfen, weil sie die Armen und die Schwachen und die Benachteiligten, die Waisen, die Witwen unterdrückt haben und ausgenutzt haben. Gott hat gesagt, das schaue ich mir nicht an. Das werde ich richten. Und ich will aufstehen, sagt der Herr. Und er wird eine Sicherheit sein. Er ist unsere Sicherheit in unsicheren Zeiten. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber am Eingang zur Erde geläutert, 7-mal gereinigt. Ein Bild hier von der Metallerzeugung, wo Metall, sagen wir Gold oder Silber, hier erhitzt wird und die ganzen Unreinheiten, die Schlacke, die schwimmt an die Oberfläche und wird abgeschöpft. Dieses Metall wird gereinigt. So sind die Worte des Herrn. Es sind reine Worte. Geläutert, 7-mal gereinigt, perfekt gereinigt. Gottes Worte sind perfekt. Das ist Gottes Wort. Das sind reine Worte. Leute, wie wäre es, wenn alle Menschen so leben würden, wie es in der Bibel steht? Wäre das gut? Wäre das rein? Wäre das schön? Gottes Worte sind reine Worte. Was er uns hier sagt, ist ausgelebte Liebe, was er uns in seinem Wort sagt. Und Gottes Wort ist so gut. Und der Grund, warum Gott uns die Dinge sagt, die er uns sagt in seinem Wort, ist, weil er es gut mit uns meint und weil er uns segnen will. Das ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Leb danach und du wirst ein heiles Leben haben, ein gesegnetes Leben von Gott. Du wirst beschützt sein vor so vielen gebrochenen Herzen und so viel Depression und so viel einfach Konsequenzen der Sünde, die Sünde mit sich bringt, wenn wir andere misshandeln und ausnehmen und habsüchtig sind und unversöhnlich sind und Schlechtes über andere denken und andere niedermachen, da ist kein Friede, da ist kein Heil drin. Wenn alle so leben würden, wie Gott es sagt, wenn er uns sagt, aus eurem Mund kommen nur auferbauende Worte und vergebt einander, wie ich euch vergeben habe in Christus und liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wie wäre es, wenn wir alle so leben würden? Wir würden sehr heile Menschen sein und werden ein sehr heiles Zusammenleben. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Gottes Wort ist gut. Gottes Wort ist rein. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Das ist die Betriebsanleitung, wie wir gut funktionieren. Und ja, da gibt es die, die sagen, hey, unsere Zungen, wir sind die Klugscheißer, wir haben die Weisheit für uns gebracht. Boah, Gottes Wort, das ist lächerlich, das ist ja nicht mehr modern. Wir leben, wie wir wollen und wir erfinden unsere Philosophien und wir machen unsere eigenen Regeln und ist wie einer, der mit seinem Dieselauto an der Tanke steht und Benzin tankt und sagt, ich bin so cool, ich bin so toll, ich weiß es besser als der Konstrukteur. Ich muss mir da dann die Regel halten. Und dann stottert sein Auto irgendwo davon, weil der Motor nicht mehr richtig läuft. So ist in unserem Leben, wenn wir Gottes Worte mir sagten, sie sind gut, sie sind rein, sie sind heilig und sie sind Wahrheit. Und deswegen in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, können wir immer Gottes Wort entgegenhalten. Wir nehmen alle Gedanken gefangen und bringen sie unter Gottes Wahrheit, unter Gottes Wort. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Du, Herr, wirst sie einhalten, wirst ihn behüten vor diesem Geschlecht ewig. Gott steht zu seinem Wort absolut immer, er ist verlässlich, er ist treu. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Und er behütet, die zu ihm gehören. Ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern. Überall Gottlose. Und es ist bekannt vor, kann es sein, dass in unserem Land die Gottlosen die Überhand gewinnen? Dass es scheinbar mehr Gottlose gibt, als mehr, die Jesus nachfolgen? Aber Gott, dein Wort ist rein. Und du wirst ihn behüten vor diesem Geschlecht. Du bist mit uns, bei dir können wir uns bergen. Wir müssen nicht davonlaufen. Wir können standhaft sein. Jesus hat gesagt, wenn ihr vor Menschen geführt werdet, macht euch nicht mal Gedanken, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der Situation eingeben. Gott ist mit denen, die mit ihm sind. Vers 13, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bis wann, Herr? Willst du mich vergessen? Immer da? Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Wie lange noch? Das ist der Psalm der Ungeduldigen. Viermal sagt er, bis wann? Wie lange noch? Wie lange noch? Hat so den Eindruck, dass Gott sich nicht ganz an den Zeitplan von David hält. Hier, seine Vorstellungen. Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Gott, wo bist du? Bis wann? Willst du noch unsichtbar sein? Willst du scheinbar weg sein? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Ich sehe, das ist ein Problem. Das ist ein gutes Rezept für Depressionen. Hier Vers 2. Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen. Das Wort hegen ist ein interessantes Wort. Na, hegen und pflegen, sagen wir. Ich drehe mich um meine Sorgen in meiner Seele und um meinen Kummer in meinem Herz bei Tag. Ich lasse meine Gedanken um mich kreisen, um meine Sorgen, um meine Ängste, meine Gefühle, Kummer in meinem Herzen, das spricht von Gefühlen hier. Tu das und du wirst deprimiert werden in deinem Leben, garantiert. Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Das ist wie der Feind, die Überhand hat, wenn uns dazu bringt, dass wir uns um uns selbst drehen. Um unsere Sorgen, um unsere Gefühle. Oh, Selbstmitleid, ich armes Würstchen, ich. Oh, oh, oh. Und je mehr dich um dich selbst drehst, desto tiefer sinkst du, diese Spirale nach unten. Aber wir sehen hier bei David, wenn wir im Gegenteil unsere Augen wegheben von uns selbst und unseren Gefühlen und unseren Sorgen und unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Werft eure Sorgen auf den Herrn, heißt es. Ich glaube, Petrus sagt es, ne? Werft eure Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt um euch. Kommt zu mir, alle ihr, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen, sagt Jesus. Wenn wir aufschauen, dann verändert sich das Bild. Also statt nachzudenken über meine Sorgen, sich Sorgen zu machen, meine Gefühle in meinem Herzen zu hegen und so richtig schön bitter zu werden und depressiv zu werden, statt sich zu sorgen, ist es besser zu beten. Zu Gott zu gehen damit. Nicht in mir selbst Dinge umzuwühlen, sondern sie Gott zu bringen, mein Herz ihm auszuschütten, aufzuschauen. Nicht auf mich schauen, nicht auf die Umstände schauen, sondern aufschauen. Nicht nach innen schauen, nicht herumschauen, sondern aufschauen zu Gott. Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht verlocken, wenn ich wanke. Also er richtet sich an Gott, statt in sich selbst gefangen zu sein. Das ist so ein Gefängnis, unsere Selbstsucht und dieses Drehen um sich selbst. Du bist ein Gefangener in dir selbst. Aber nee, er schaut zum Herrn, antworte du mir, Herr, mein Gott, mach du meine Augen hell, damit meine Bedränger nicht verlocken. Ich wende mich an dich. Vers 6, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Seht ihr, wie sich's hier wieder verändert? In diesem kurzen Psalm. Von bis wann, Herr, willst du mich vergessen? Bis ich will den Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Das passiert. Das ist mit David wirklich real passiert. Das ist nicht nur irgendeine Science-Fiction-Geschichte oder irgendeine Erfindung. Das ist reale Gotteserfahrung, die wir hier lesen. Und was hat er getan? Vier Dinge hier. Statt Sorgen zu hegen und zu pflegen in der Seele, statt Kummer im Herzen zu hegen und zu pflegen, was hat er getan? Er schaut auf und erstens, ich habe auf deine Gnade vertraut. Gott vertrauen, nicht. Entscheid mich, Gott, ich vertraue dir. Er ist gnädig. Das heißt, er schenkt mir das, was ich nicht verdient habe. Gibt mir mehr, als ich verdient habe. Gott, ich vertraue darauf, dass du gut bist und dass du gnädig bist, dass du es gut mit mir meinst. Das ist eine der Dinge, die der Teufel immer wieder in Zweifel ziehen will, ist die Güte Gottes, seine Gnade für dich, seine Liebe für dich. Und wenn er uns dazu bringt, dass wir an Gottes Liebe zweifeln und seiner Gnade und seiner Güte zweifeln, dann steht es wirklich schlecht um uns. Weil dann, was bleibt uns noch? Wenn wir denken, dass Gott sauer ist auf uns und dass er nichts mit uns zu tun haben will und dass wir eh geliefert sind, was bleibt uns dann noch? Außer wir selbst oder vielleicht andere. Wo laufst du hin, wenn es dir dreckig geht? Zum Seelsorger oder in die Bar zu deinem Bier oder irgendwo ins Kino, um dich abzulenken, wo laufst du hin? David lauft zu Gott. Sagt, ich habe auf deine Gnade vertraut. Und er sagt, mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Da sehen wir wieder, wie er seine Gedanken gefangen nimmt. Seht ihr, mein Herz soll frohlocken. Er richtet sein Herz, er richtet sein Wollen, seine Gefühle, sein Denken auf Gott aus und sagt, mein Herz soll frohlocken. Das ist ein Befehl. Das ist eine Ausrichtung seines Lebens. Das ist was Aktives. Gott statt, oh, ich bin ein armes Würstchen, ich drehe mich um mich selbst. Oh, sie oder er hat mir so viel Unrecht angetan. Oh, 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 bin ich arm, das kann ich nie vergeben und ich bin so verletzt und ich bin so, oh, oh. Statt dem nachzuhängen und, oh mein Gott, wie werde ich das überleben? Ich werde verhungern. Ich werde alleine sein. Ich werde einsam sein. Keiner will mich. Statt diese Sorgen und dieses Gejammere um sich selbst, sagt er, nein, mein Herz soll frohlocken. Wie auch sagt, lobe meine Seele. Lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er Gutes für dich getan hat. Da ist ein aktives Wegwenden von sich selbst, ein Hinwenden zu Gott und er befiehlt seinen eigenen Gedanken, seinen eigenen Gefühlen, seiner eigenen Seele, was sie tun soll. Lobe den Herrn. Statt Selbstmitleid singe ich ein Loblied. Lobe den Herrn, meine Seele. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Und wisst ihr was? Unsere Gefühle folgen unserem Denken, unserer Ausrichtung nach, zu einem großen Teil. Wenn du dein Denken, wenn du deine Ausrichtung in dein Inneres richtest und auf deine Gefühle und oh, ich armes und dann wirst du deprimiert werden. Wirst du dich schlechter und schlechter und schlechter fühlen. Wenn du diese Gedanken und diese Gefühle gefangen nimmst und den Gehorsam Jesu Christi bringst und wie David sagt, mein Herz soll frohlocken Ich werde dich preisen, ich werde meine Segnungen hier mir vor Augen halten und ich werde danken, ich werde dich preisen, dann wirst du dich besser fühlen. Oft ist es erstmal ein Glaubensschritt gegen deine Gefühle. Gott, ich singe dir ein Lobpreislied, obwohl ich mich nicht danach fühle. Aber während du das tust, spürst du schon, wie es dir besser geht. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Können wir alle frohlocken über unsere Rettung? Sag dir nicht, mein Herz soll frohlocken über den neuen iPod, über das neue Auto, über den netten Nachbarn, über deinen Schatz daheim. Nee, sondern in dem Herrn. Wir können uns immer freuen, egal wie die Umstände sind. Wir sind gerettet. Wir sind auf dem Weg in den Himmel und nicht mehr in die Hölle. Weil Gott uns so lieb hat, dass er in Jesus Mensch geworden ist, um für unsere Sünde zu bezahlen, für unsere Schuld. Und das bietet er uns an. Seine Vergebung und sein perfektes Leben im Austausch gegen unser sündiges Leben. Wir sind gerettet. Er hat uns gerettet und daran können wir uns freuen. Ich kann sagen, Halleluja, auch wenn es drunter und drüber geht. Und selbst wenn ich heute sterbe und diesen Tag nicht überlebe, weil es so schlimm ist, dann werde ich am Ende dieses Tages bei dir sein, in deiner Herrlichkeit. Und dafür preise ich dich, Jesus, dass du mich gerettet hast. Das ist wunderbar, danke, Herr. Wenn Gott nie mehr irgendwas tun wird in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst, kannst du ihn immer preisen für das, was er schon getan hat. Freu dich an deine Errettung. Also vertraut auf die Gnade, er lenkt seine Ausrichtung, mein Herz, er lenkt sein Herz, mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen. Lobpreis ist ein guter Weg, um unsere Seele, um unser Innerstes auszurichten auf den Herrn. Es gibt so eine Begebenheit von einer Frau, die immer gesungen hat, war so ein Dienstmädchen, immer beim Waschen hat sie gesungen und sie wurde gefragt, warum singst du immer? Und sie hat gesagt, weil wenn ich singe, dann lässt es keine schlechten Gedanken aufkommen. Es ist wirklich ein praktischer Weg, Lobpreis. Also zumindest für uns Männer. Wir sind eh so Single-Tasking, ich kann nicht gleichzeitig zu Gott singen und an was anderes denken. Da ist was Praktisches drin. Du richtest dich aus mit deiner Stimme, mit deinem Denken auf Gott und singen tut was mit uns. Wo Menschen singen, da lass dich nieder, glaube ich, heißt es, gell? Denn, wie heißt es? Böse Menschen haben keine Lieder. Gesang tut was mit unserem Herzen, das tut was mit unserer Seele, mit unserer Psyche, könnten wir auch sagen. Wenn wir zum Herrn singen, auf ihn schauen und ihn preisen. Und dann als letztes, warum? Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Das ist das vierte, wie er auch sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott hat wohlgetan an mir. Und wie gesagt, ich gebe das oft als Hausaufgabe bei depressiven Leuten und sage, mach dir eine Liste mit all den Segnungen, die du hast in deinem Leben, all dem Guten. Dach über dem Kopf, schreib es auf deine Liste. Hast du ein Auto, schreib es auf deine Liste. Hast du Klamotten, schreib es auf deine Liste. Hast du genug zu essen, schreib es auf deine Liste. Hast du einen Partner, schreib es auf deine Liste. Hast du Familie, schreib es auf deine Liste. Hast du noch deine Eltern, schreib es auf deine Liste. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Lebst du in Deutschland, schreib es auf deine Liste. Hast du Meinungsfreiheit, schreib es auf deine Liste. Uns geht so gut. Und dann fang an, Gott zu danken dafür und Gott zu preisen. Und wenn du das tust, dann garantiere ich dir, kannst du nicht lange deprimiert bleiben. Es ist Gottes Weg, Gottes Ausweg aus dieser Depression. Andere praktische Sache ist, Buch zu führen, so ein stille Zeitbuch. Und aufzuschreiben, das Gute, was Gott an dir getan hat. Dann kannst du auch ganz praktisch zurückgehen in Zeiten, wo du dich down fühlst oder wo du dich so fühlst, bis wann her hast du mich vergessen? Wie lange noch, wo bist du? Kannst nachblättern und nachlesen, was Gott für dich getan hat. Deine ganz persönliche Gotteserfahrung, dein ganz persönlicher Segen, den du von Gott erhalten hast. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, Gott segnet uns jeden Tag. Unglaublich, unbeschreiblich. Also hier der Psalm des Ungeduldigen. und des deprimierten Ungeduldigen, könnten wir sagen. Aber auch ganz praktisch der Weg aus der Depression, aus dem Drinhängen. Machen wir noch Psalm 14. Dem Chorleiter, wieder dem Lobpreisleiter von David. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Es ist ein Tor. Ein Dummkopf, ein Blödmann. Blödmann spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Zur Zeit von David gab es solche Leute gar nicht. Jeder hatte irgendeinen Gott. Nicht den wahren Gott unbedingt, aber irgendeinen Gott. Und er sagt, es ist ein Tor, der sagt, es ist kein Gott. Es ist töricht anzunehmen, dass wir aus Zufall hier sind, wenn du den Plan ansiehst in der Schöpfung. Das Wunder der Schöpfung ist ein wunderbarer Plan, wenn du in dein Herz schaust, das Gesetz Gottes, dein Gewissen. Wie der Römer 1. Gott wird erkannt. Sein Tor. In der Verdrehtheit ihres Herzens haben sie gesagt, es ist kein Gott. Und er hat sie hingegeben, der Nichtigkeit ihres Sinnes, Römer 1. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten. Das sehen wir wieder. Wenn du Gott ablehnst, wenn du dein eigener Gott sein willst, dein eigener Herr sein willst, das führt ganz oft zu Unrecht, zu abscheulichen Taten. Könnt die Geschichte anschauen. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Paulus zitiert diesen Vers im Römerbrief, Kapitel 3. Spricht ja von der Gefallenheit des Menschen. Da ist keiner, der gut ist. Ja, aber ich bin doch ein guter Mensch, ich gehe in die Kirche, ich habe niemanden umgebracht. Jesus sagt, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist gut. Gott ist gut. Jesus ist gut. Alle anderen sind böse. Sind verderben. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie sind alle verdorben. Da ist kein Verständiger, keiner, der Gott sucht. Von Natur aus, seit dem Sündenfall, sind wir böse. Die Gefallenheit des Menschen. Und ohne Gottes Gnade in unserem Leben, ohne sein Gnadenwirken, würde kein Mensch zu ihm kommen. Würde kein Mensch nicht mal das Verlangen haben, ihn zu suchen. Wir sind böse. In mir wohnt nichts Gutes, sagt der Paulus. Das ist mal was wir fressen müssen erstmal. Mit dem wir rechnen müssen auch in dieser Welt. Ist naiv anzunehmen, oh, der Mensch ist von Grunde auf gut. Nee, ist er nicht. Ja, da ist Gutes und Böses in jedem, aber wir sind nicht von Grunde aus gut. Von Grund auf sind wir Sünder. Wir sündigen, weil wir Sünder sind, nicht umgekehrt. Wir werden nicht erst zu Sündern, weil wir gesündigt haben. Wir sündigen, weil wir Sünder sind, weil wir gefallen sind. Deswegen müssen wir unsere Kinder erziehen, Gutes zu tun. Das Böse tun sie automatisch. Du musst deinem Kind nicht sagen, hey, behalt dir doch deine Spielsachen mal ein bisschen für dich selbst, teil nicht ständig, behalt's doch mal ein bisschen. Muss man nicht sagen, oder? Oder lüg doch endlich mal, du sagst immer die Wahrheit, du bist immer so ehrlich. Einmal kleine Lüge wenigstens. Sei nicht immer so, ach gut, muss man nicht sagen. Nee, wenn wir den Sprüchen glauben, ein Kind, das nicht gezüchtigt wird, wird zu einem Verbrecher. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Er unterweist es in den Wegen des Herrn. Im Epheserbrief, Kolosserbrief, das ist der Auftrag an die Väter. Ihr Väter, erzieht eure Kinder auf in der Zucht des Herrn, heißt es da. Wir müssen sie trainieren zur Gottesfurcht. Hier dem guten, reinen Wort Gottes nachzufolgen, was heil ist, was gut ist. Also kein Mensch ist gut, deswegen kann sich auch keiner zu Gott hinarbeiten, weil der Standard zur Gemeinschaft mit Gott ist Perfektion. Deswegen braucht jeder einzelne Mensch Jesus. Jeder. weil du bist nicht gut genug für den Himmel. Du bist nicht gut genug für Gemeinschaft mit Gott aus dir selbst. Das kannst du dir nur von Jesus schenken lassen, wenn du dich ihm anvertraust und deine Selbstgerechtigkeit aufgibst und Buße tust und sagst, ich bin ein Sünder, ich bekenne das, ich wende mich ab von dem ganzen Zeug, von meiner ganzen Sünde, diesem sündigen Lebensstil, und ich richte mich aus zu dir, Gott. Von einem Gottlosen zu einem Gottesfürchtigen, einer, der Gott sucht. Und Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist und ich nehme das an. Vergib mir, komm in mein Leben. Rette, tu mich. Haben denn keine Erkenntnis alle, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Offensichtlich die Atheisten beten nicht, die Gottlosen. Da überfiel sie Schrecken, denn Gott ist beim Geschlecht des Gerechten. Gott ist mit denen, die mit ihm sind. Gott hat seine Kinder nie vergessen. Die Pläne des Elenden wollte er zu Schanden machen, aber seine Zuflucht ist der Herr. Oh oh. Legt euch mit einem Stärkeren an, als ihr seid. O käme doch aus Zion die Rettung für Israel, wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln, Israel sich freuen. Wieder prophetischer, schaut voraus. Gott ist treu. Gott wird retten. Gott wird es wenden. Gott schläft nicht. Er ist nicht weit weg. Er ist genau hier bei dir und bei mir. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist unsere Motivation, mit ihm zu leben. Das Böse loszulassen. Ungerechtigkeit loszulassen. Lasst uns auf ihn schauen. Gerade in diesen stürmischen Zeiten, lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns ihm vertrauen. Er sitzt auf dem Thron. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Ermutigung, für deine Wahrheit, die wir sehen. Ich danke dir für dieses reine, heilige, wahre, gute Wort. Und ich danke dir, dass du uns Ausrichtung gibst in unserem Leben. Und dass du uns ganz praktisch zeigst, wie wir mit Hoffnung und mit Zuversicht und mit Freude trotz der Umstände leben können und mit Frieden. Jesus, du bist unser Friede und du bist unsere Freude und du bist unser Fels. Du bist der, der uns Halt gibt. Wir wollen nah bei dir bleiben. Halt uns fest, Herr. Halt uns nah bei dir und geh mit uns jeden Tag. Und wir wollen dir vertrauen, Herr, egal was, weil du bist Gott und sonst keiner. Und dafür preisen wir dich, dass du ein Gott bist, der uns so lieb hat, der uns gerettet hat, bei dem wir sicher sind, bei dem wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben. Wir wollen uns freuen in unserer Rettung. In Jesu Namen. Amen.